Willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits-Podcast. Wir sind wieder hier zu dritt. Ich bin Stella Löfnich von SL Makeup and Hair und bin hier mit meinem Kollegen
Dennis Krischka, Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux für Potsdam und Berlin.
Und Anastasia Konze.
Hallo, ich bin Anastasia Konze von Anastasia Konze Wedding Planning and Styling.
Wir haben zu dritt schon eine Folge aufgenommen. Das hier ist die Fortführung von der ersten Folge, weil es sehr viel mehr zu besprechen gab, als wir dachten. Und das sonst viel zu lang geworden wäre. Und deswegen haben wir das Ganze in zwei Teile gesplittet. Und dies ist Folge 2 zum Thema Arbeiten mit einem Hochzeitsplaner oder einer Hochzeitsplanerin. In der letzten Folge haben wir schon über einige Themen gesprochen. Unter anderem über die Location-Suche, über die Dienstleisterauswahl, über das ganze Timing und in welcher Reihenfolge, wie was gebucht wird und was sinnvoll ist. Und ein paar Anekdoten gehört über die Unterschiede zwischen deutschen und internationalen Hochzeiten. Und freuen uns sehr, dass wir heute diese Folge aufnehmen und werden ein bisschen sprechen darüber, inwiefern ein Hochzeitsplaner involviert ist in das Konzept und das Styling-Konzept, das Design-Konzept von einer Hochzeit, wenn man sich das wünscht. Außerdem werden wir ein bisschen sprechen über einen typischen Tagesablauf von einem Hochzeitsplaner. Also was sind die Aufgaben vor Ort, wann wird normalerweise was wie geregelt und was wird damit dem Brautpaar auch abgenommen. Und außerdem werden wir noch mal ein bisschen über das Budget sprechen und darüber, was man sich so vorstellen muss, wenn man arbeiten möchte mit einem Hochzeitsplaner. Wie sich das zusammensetzen kann und was es da vielleicht für Extraposten gäbe. Und damit würde ich direkt einsteigen in meine erste Frage an Anastasia. Und ich frage mich, inwiefern bist du involviert in das Designkonzept von einer Hochzeit? Gibt es da Unterschiede? Kommt das auf die Wünsche des Kunden an? Gibt es Sachen, die du immer übernimmst oder die du lieber abgibst an entsprechende Dienstleister? Erzähl uns doch mal.
Also es ist in der Regel so, was man unter Styling oder Design oder Konzept einer Hochzeit versteht, ist oft dann die Papeterie, die Blumen und extra Deko-Wünsche, die das Brautpaar hat. Also ob man jetzt irgendwie extra Kerzenständer oder Tischdecken oder Hängedekoration, also alles Mögliche, was man sich vorstellt, auch für die freie Trauung oder für die Trauung generell. Da gibt es einfach viele Komponente, die zusammenkommen. Und das Allerwichtigste ist immer, dass es einen, oder was ich zumindest meinen Paaren sage, es muss einen roten Faden geben. Also es muss ein Konzept sein, wo das Design komplett zusammenpasst und zusammen irgendwie stimmig ist. Und es geht eigentlich immer los mit der Papeterie. Also das ist das Allererste, was wir immer machen. Sobald wir die Location haben, das Datum fix steht, ist es eigentlich dem Brautpaar überlassen, ob man sagt, wir möchten jetzt erstmal schon mal ein Save the Date rausschicken, weil wir gerne unseren Gästen mitteilen möchten, ne, das ist das Datum, bitte speichert euch das ein. Allerdings haben wir jetzt noch nicht so die genauen Details der Hochzeit an sich und wie der Tag so abläuft. Deswegen werden wir die Einladung später verschicken. Es gibt aber auch Paare, die sagen, nein, wir möchten direkt die Einladung verschicken und verzichten auf das Save the Date. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Ich rate auch oft den Paaren, das Save the Date online zu machen. Also einfach, weil es leichter ist und weil man schon online Adressen sammeln kann, weil man schon online irgendwie RSVPs sammeln kann, also wer kommt nicht, dass man das schon mal irgendwie so einschätzen kann. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache, dass man das online macht und dass man später dann eine richtig schöne Einladung wirklich verschickt. Also das ist so die erste Sache, die man angeht. Bei Papeterie ist es oft so, dass ich den Paaren auch helfe. Also wir gehen dann irgendwie durch, okay, welche Farben findet ihr schön, welches Papier findet ihr schön, was möchtet ihr gerne auf den Einladungen drauf haben, was ist euch wichtig, soll irgendwas drauf gezeichnet werden, soll es ganz minimalistisch aussehen und so weiter und so fort und würde denen dann Vorschläge zuschicken und geben, wovon die sich dann was aussuchen können. Oder die können auch zum Beispiel was selber basteln. Also es gab auch viele Paare, die haben dann gesagt, wir haben irgendwie einen Freund oder eine Freundin oder Familie, die können sowas schön machen, irgendwie ein schönes Design, das möchten wir benutzen.
Okay, cool.
Also das ist so, dass sich praktisch alles zusammenbastelt, wirklich auf deren Wünschen hin und wenn sie jetzt zum Beispiel ein besonderes Logo haben oder ein besonderes Design und so, das wiederholt sich dann immer wieder.
Wie häufig kommt das vor, dass ein Brautpaar oder ein Hochzeitspaar sich ein Logo erstellen lässt? Das ist gefühlt was, was ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört habe. Aber ich meine, das war eine Zeit lang mal im Trend, dass man sich wirklich so ein Logo, ein Design erstellen lässt, das dann auf alle Papeterie-Sachen und an der Location verteilt wird und so, also ausgestellt wird. Und häufig halt auch in Verbindung mit einer Hochzeitswebsite, so ein bisschen als Header.
Genau, also ich erlebe das immer wieder mal. Also natürlich gibt es Paare, die wollen das sehr, sehr klassisch, also sehr minimalistisch, ohne Logo, ohne Schriften, ohne Zeichnungen. Also ganz, ganz schlicht einfach nur das und das passiert und wir laden euch ein. Aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die sagen, oh, wir wollen irgendwie eine Zeichnung von dem und dem Schloss, wo wir heiraten. Oder wir wollen unsere Initialen irgendwie zusammen cool verpackt geschrieben haben. Also das gibt's immer wieder. Und das kann man tatsächlich dann auch auf Menükarten dann noch drucken lassen. Also das ist die also wenn ich sage Papeterie, ist es wirklich dann auch das, was noch zusätzlich am Tag der Hochzeit dazukommt. Das heißt, wenn man irgendwie Namenskarten hat, wenn man Menükarten hat, wenn man Programmhefte hat, dann, dass das alles halt gleich aussieht und zusammenpasst. Und bei der Webseite ist es so, das machen auch sehr, sehr viele mittlerweile, einfach weil es auch eine einfache Art ist, die Gäste auch irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen. Also man kann das irgendwie auch so erstellen, dass es so eine Art Blog gibt auf der Webseite, dass die Gäste sich auch zusammentun können, dass es einen Programmablauf gibt, dass es irgendwie die Hotels stehen dann da, also wo kann man sich wie einbuchen, welche Shuttle-Services gibt es. Also alle zusätzlichen Informationen, die man sonst auch tatsächlich ausdrucken müsste auf Karten, also Einladungskarten, das kann man sich eben sparen und da kann man das auch auf der Webseite auch machen. Also ich mache das tatsächlich auch so, dass ich Webseiten für Paare erstelle. Also das ist auch eine Sache, die ich zusätzlich mache.
Das machst du selber?
Ja,
interessant.
Das mache ich selber. Cool. Also wenn die da den Wunsch haben, helfe ich denen dabei und schaue auch zu, dass die Webseite dann eben auch diesen roten Faden hat und wirklich dann auch so ähnlich aussieht wie der Rest.
Und das Design, gerade so Logos und oder so Embleme oder sowas, für die auf die Papeterie gedruckt werden, machst du aber wahrscheinlich nicht selber, sondern empfiehlst Dienstleister, oder?
Genau, also das ist in der Regel so, dass ich tatsächlich Papeterie-Dienstleister dafür empfehle oder Druckereien empfehle, die entweder schon vorgefertigte Designs dann schön drucken können, wo das Paar sich auch das Papier und das Format und so aussuchen kann, wenn die das Design schon haben, oder eben auch Dienstleister, die sozusagen Beispiele dann schicken von Designs und denen dabei helfen, das zusammenzustellen. Ja, genau.
Und ich stelle mir das relativ schwierig vor. Klar, man einigt sich früher oder später auf ein Farbkonzept, aber dann muss ja praktisch die Auswahl der Blumen zum Beispiel auch relativ gleichzeitig erfolgen, oder nicht?
Ja, also die Blumen macht man eigentlich etwas später in der Planung. Also es ist so, das, gut, natürlich sage ich, es muss einen roten Faden haben und die Papeterie muss irgendwie passen. Also wenn jetzt das Brautpaar irgendwie sich was Dunkelblaues vorstellt für die Papeterie, also dunkelblaue Schrift oder irgendwie eine dunkelblaue Schleife oder irgendwie was dazu, also sei es dunkelblau oder irgendwie, weiß ich nicht, pastellrosa, dann weiß man eigentlich schon so ein bisschen die Richtung und den Stil, in das es geht. Natürlich müssen jetzt dann die Blumen nicht unbedingt perfekt genau die gleiche Farbe haben. Also es muss einfach im Gesamten zusammenpassen. Und die Blumen macht man etwas später. Also wirklich, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, Fotograf, Musik und Styling sind tatsächlich immer die drei wichtigsten. Und wenn man das hat und wenn man das Datum hat, Papeterie, also Save the Date ist raus, dann kümmert man sich eigentlich um Deko und Blumen. Das kommt danach. Genau. Und beim Floristen ist es so, dass wir dann tatsächlich wirklich einen ganz langen Termin haben, wo wir dann tatsächlich die Farben besprechen, die Blumenauswahl und was wird auch an Blumen benötigt. Also Brautstrauß ist natürlich ganz wichtig und Tischdekoration und was wünscht sich das Paar noch. Ne? Also da kann man ja noch unendliche Sachen machen mit Blumen. Man kann die Kirche dekorieren, man kann für die freie Trauung, kann man so einen schönen Bogen erstellen mit Blumen. Man kann auch noch Haarkränze für die Blumenmädchen machen oder Bouquets für die Trauzeuginnen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten bei Blumen, wo man sich ausleben kann. Und da schaut man dann mit der Floristin oder dem Floristen zusammen, genau, welche Blumen gefallen dem Paar, welche Farben und welche Vasen, welche solche ganzen Kleinigkeiten, die dann zusammenkommen. Genau.
Das hört sich nach sehr kleinteiliger Detailarbeit
an. Ja, tatsächlich. Aber deswegen ist das auch etwas, was man ein bisschen später macht, weil man hat dann schon wirklich über vieles gesprochen. Man weiß, wie der Tag ungefähr abläuft und man kann sich einfach die Sachen auch besser vorstellen. Also man hat die Location schon. Man weiß, okay, wie stehen die Tische, wie sieht das Ganze aus? Welche Lichter gibt es? Wie stellen wir die Tische? Haben wir Tafeln? Haben wir runde Tische? Das zählt auch noch dazu. Und wenn man diese Information hat, kann man sich oft viel besser vor Augen führen, ah, okay, also so soll jetzt meine Blumendekoration aussehen. Ich möchte eher hohe Bouquets, ich möchte eher eine Girlande, ich möchte eher viele kleine Bouquets. Also das kann man sich dann peu à peu sozusagen zusammendenken, genau.
Okay, kurzer Tipp als Fotograf an der Stelle. Nehmt nicht zu hohe Blumen für den Tisch. Macht es immer schwierig, über die Tische zu fotografieren und die Gäste alle festzuhalten.
Sieht als einzelnes Bild vom Tisch wahrscheinlich toll aus.
Sieht mega cool aus.
Aber wenn man die Gäste erwischen will.
Genau, und gleiche gilt für zu hohe Kerzenständer.
Das stimmt.
Es gibt so ein paar Locations, die machen es immer wieder. Und ich muss dann immer hart kämpfen, um tatsächlich die Leute toll bei Gesprächen festzuhalten, weil irgendjemand sitzt immer dahinter. Das ist jetzt ein bisschen kritisch.
Aber die Gäste können sich ja auch tatsächlich manchmal dann nicht sehr gut sehen. Ja. Also da muss man halt diese Höhe irgendwie richtig versuchen hinzukriegen, ne? Dass man sich dann irgendwie gegenüber sitzt und trotzdem normal unterhalten kann.
Ja,
ja, das stimmt. Guter Punkt.
Okay. Also ich weiß nicht, Stella, ob du jetzt noch da Fragen zu hast, aber zusammenfassend kann ich mal sagen, dass du auf jeden Fall federführend dabei bist die ganze Zeit. Also,
ja.
Beim Design, da bist du komplett dabei. Also
absolut.
Die Leute können sich auf dich verlassen, du kontrollierst es,
absolut.
Delegierst, aber du hast da schon...
Absolut, also das ist ja auch einer meiner, sagen wir mal, Sachen, die ich am liebsten tue. Also ich liebe es zu designen, ich liebe es zu stylen und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und deswegen stehe ich dem Paar da auf jeden Fall dann auch irgendwie zur Verfügung. Es sei denn, die haben natürlich schon ihre eigenen Vorstellungen. Klar, also bei Papeterie ist es oft so, dass die schon zum Beispiel alleine ihre Papeterie gemacht haben. Aber bei Blumen und Dekoration für den Ort, ja, da bin ich eigentlich immer mit dabei.
Okay,
und
cool.
Helfe denen, genau.
Gerade weil wir festgestellt haben, dass es super komplex ist. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man da jemanden an der Hand hat, der da einen so durchleitet.
Total. Wenn man nicht gewöhnt ist, so viele kleine Sachen zu koordinieren und da auch irgendwie in seinem Designkonzept, falls man sich das selber geschafft hat, zu erstellen, dann im nächsten Schritt das alles da unterzubringen, ist, glaube ich, eine echte Mammutaufgabe.
Das stimmt. Also man vergisst ja auch viele Kleinigkeiten, die da immer dazukommen. Ne? Mhm. Also man oder das Brautpaar hat manchmal gar nicht die Vorstellung so, was brauche ich eigentlich noch? Oder was fehlt uns noch für unser Konzept? Oder was brauchen wir? Und dann klar, natürlich da und da die Blumen, da und da die Kerzenständer, da und da irgendwie die Namenskärtchen, die Menüs. Also so, das wissen oft viele nicht oder haben das irgendwie nicht auf dem Schirm. Deswegen leite ich die da schon durch immer.
Wie ist denn das? Haben viele Locations einen eigenen Fundus an Deko oder sowas? Oder wird das häufig von externen Leuten gemietet? Also ich weiß, da gibt es ja in Berlin einige Anbieter. Da werden wir auch noch mal eine Folge dazu machen. Ist das sehr gängig, dass man dann, weil damit das halt die perfekte Vase ist zu dem Design oder was weiß ich, Serviettenringe, keine Ahnung, was es da alles gibt.
Also es kommt wirklich auf die Location drauf an. Ich sage jetzt mal, 90% der Locations haben Standardausrüstung, wenn ich das jetzt mal so sage. Also auf jeden Fall Tafeln, runde Tische, das kann man sich oft aussuchen. Dann haben die auf jeden Fall Stühle. Klar. Die Frage ist nur, ob man die Stühle dann eben schön findet. Das ist halt die Sache, ne? Hussen, keine Hussen. Das ist ja immer so eine Debatte.
Ja. Ich glaube, da scheiden sich die Geister zutiefst.
Also das ist wirklich eine große Sache geworden. Also manchmal ist es natürlich so, dass Hussen auch zum Gesamtkonzept passen. Also wenn man jetzt in einem riesen Ballsaal, wunderschönen Barockschloss heiratet, wo alles sehr prunkvoll ist und so, und dann hat man runde Tische und gut, klar, dann passen natürlich bodenlange weiße Tischdecken und weiße Hussen insgesamt dazu. Aber wenn man jetzt so ein bisschen rustikaler heiratet oder ein bisschen moderner heiratet, dann möchte man jetzt nicht unbedingt Hussen haben zum Beispiel. Dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die meisten Locations eben nur eine Art Stuhl haben. Dann gibt es eben die Möglichkeit, diesen Stuhl, der oft, sagen wir mal, leider eher so aussieht wie ein Konferenzstuhl, also so ein Tagungsstuhl, den kann man dann mit einer Husse bedecken. Oder das Brautpaar sagt, oh Gott, nee, das geht gar nicht. Dann muss man tatsächlich auf Dekoverleihe zurückgreifen, die andere Arten von Stühlen anbieten. die man mieten kann. Also Stühle ist immer eine Riesendiskussion, weil das ist natürlich auch ein Riesenteil vom Gesamtkonzept.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Posten ist, worauf Leute gar nicht eingestellt sind, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, sich Mobiliar zu mieten, oder?
Absolut. Also viele sind dann erstmal ganz entsetzt, weil sie denken, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann sage ich dann so, ja, also es gibt schon die Möglichkeit, ne, dass man eben Stühle mietet. Ach wirklich? Ja, das wusste ich gar nicht und so. Also das ist dann auch immer natürlich eine Budgetfrage, ob man das nochmal auf sich nimmt.
Klar.
Das muss man halt wissen, wie wichtig es einem ist für das gesamte Aussehen der Hochzeit. Genau, aber in vielen Locations ist es eben so, dass die oft da nicht so viel Auswahl haben. Und genau das Gleiche gilt für Kerzenständer oder für Besteck. Also die haben oft Standard-Kerzenständer in Silber. Wenn man aber zum Beispiel eine Hochzeit haben möchte, wo man eher das Gold-Thema hat, dann müsste man sich goldene Kerzenständer ausleihen oder man hätte gerne vielleicht goldenes Besteck. Also es gibt die Möglichkeit, bei diesen Verleihen dann diese Sachen zu mieten. Und das muss dann zum Konzept passen, also je nachdem, was das Brautpaar sich wünscht. Hm. Genau. Und Vasen auch. Da kann man auch Möglichkeiten finden, damit das alles zusammenpasst. Ja.
Sag mal, Anastasia, jetzt haben wir ja schon viel gehört, dass du im Vorfeld sehr aktiv bist und die Leute halt unterstützt, also den Tag sozusagen zu planen. Bist du denn eigentlich dann, also Frage 1, bist du am Tag der Hochzeit auch anwesend und achtest dann drauf, dass da sozusagen alles läuft? Und falls du die Frage mit Ja beantwortest, wie sieht dein Tag in der Regel aus? Wie lange bist du da? Was sind deine Jobs dort? Weil ich kann ja mal persönlich einstreuen, wenn ich jetzt heiraten würde und hätte eine Hochzeitsplanerin engagiert, nehmen wir mal an dich, würde ich es übelst cool finden, wenn du mir den ganzen Tag, den ganzen Stress von der Backe hältst. Also, dass ich weiß, okay, alles läuft, was wir geplant haben, weil du bist da und kümmerst dich.
Das ist tatsächlich wirklich 99% der Fälle so, dass dass das Paar mich dann auch am Tag dabei haben will. Absolut. Es gibt ganz wenige, wo ich vielleicht nur bei einigen Kleinigkeiten oder Zusatzleistungen geholfen habe, wo es dann nicht notwendig ist. Aber ja, also ich beantworte die Frage mit Ja, weil tatsächlich komplette Planung über ein Jahr zusammen mit dem Paar arbeiten. Und dann kommt eben dieser große Tag. Und an diesem großen Tag, natürlich hat man seine Familie, seine Trauzeugen, die haben dann auch nochmal zusätzlich vielleicht was vorbereitet oder kümmern sich natürlich auch irgendwie ausschließlich um den Bräutigam oder um die Braut. Aber man vergisst auch, dass das Ganze, genau, also alles, was ich sozusagen mit dem Paar geplant habe, muss an dem Tag auch koordiniert sein. Also die Dienstleister wissen Bescheid. Wir haben den Ablaufplan rumgeschickt. Alle wissen, wann sie wo, wann irgendwie da sein müssen und wann was anfängt. Aber eben diesen Stress abzunehmen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass das Brautpaar nicht selber irgendwie schauen muss, oh, jetzt ist es irgendwie 11 Uhr und die Torte wird geliefert oder die Torte ist noch nicht da oder wie auch immer, dass die sich irgendwie gar nicht darum kümmern. Bei mir ist es so, ich arbeite auf jeden Fall an dem Tag mindestens 10 Stunden. Also auf jeden Fall eigentlich immer ein bisschen mehr, je nachdem. Aber ich bin immer von morgens bis abends da. Und es fängt damit an, dass ich morgens losfahre, den Brautstrauß der Braut bringe, die gerade beim Styling sitzt mit Stella.
Idealerweise.
Genau, und da wird da schon seit früher, in den frühen Stunden in der Regel, ne, fängst du an, ja. Wird da schon ordentlich gestylt. Und ich komme dann dazu, bringe der Braut den Brautstrauß, frage sie, ob alles in Ordnung ist, wie es ihr geht und so weiter und so fort. Und wenn ich merke, okay, passt alles, dann gehe ich runter zur Location, also je nachdem, wo das alles stattfindet, ne, in die Location und schaue zu, dass da alles dekoriert wird. Dass alles irgendwie angekommen ist, dass die, Entschuldigung, die Deko-Sachen geliefert worden sind. Dann schaue ich noch mal kurz beim Bräutigam vorbei, um zu sehen, ob es ihm auch gut geht.
Ob er noch da ist.
Genau, ob er nicht weggelaufen ist in der Zwischenzeit oder irgendwie schon betrunken irgendwo liegt. Nein.
So, was sind für Männerbücher?
Doch.
Entweder betrunken oder weggelaufen.
Ja, genau.
Habe ich aber auch schon mitbekommen, dass die sich dann praktisch direkt im Anschluss von der vorherigen Nacht morgens wieder aufgestanden und gleich ein Katerbier. Und dann
ja, so läuft es. Um die Nerven einfach irgendwie, ne, unter Kontrolle zu halten. Klar. Genau, also einfach nur, um zu sehen, dass alles läuft. Und dann ist es hauptsächlich so, dass ich anfange, wie eine Wilde rumzurennen und zu sehen, okay, ist alles angekommen, steht alles, passt alles. Und dann geht erstmal die Trauung los. Also dann ist es so, dass ich da nochmal schaue, okay, stehen die Stühle richtig? Dann zum Beispiel haben sich das Brautpaar so Kleinigkeiten gewünscht, vielleicht irgendwie, weiß nicht, Taschentücher oder, also wenn Leute sehr emotional sind und dann weinen.
So Freudentränen.
Genau, Freudentränen, Taschentücher oder vielleicht irgendwie tatsächlich die Programmhefte von der Trauung, die dann noch verteilt werden müssen oder Wedding Bubbles, die man dann danach irgendwie, ich weiß nicht, wie man das irgendwie...
Seifenblasen?
Also irgendwie Seifenblasen und die haben halt so eine Herzensform praktisch. Ja. Also die kann man noch so verteilen, das ist immer ganz schön für die Kinder.
Gibt Seifenblasen mit Herzensform?
Ja, tatsächlich.
Das funktioniert?
Das manchmal. Also man bildet sich ein, dass es funktioniert. Nein, aber die sind ganz klein und haben eben diese Herzenform, wenn man durchbläst sozusagen. Und das finden halt die Kinder immer ganz süß. Und dann stellt man die dann immer hin, wenn das Brautpaar rauskommt. Und dann können die da ordentlich ihre Seifenblasen sozusagen da durchblasen. Oder halt irgendwie, also Konfetti darf man eigentlich fast nie, aber oder zum Beispiel Blüten.
Von der Location her, ne?
Genau.
Das habe ich schon häufig mitbekommen.
Genau, also wie Reis.
Vor Standesämtern, genau.
Reis auch.
Genau,
ja.
Weil die sich nicht sicher sind, ob man das auch wieder vernünftig wegräumt hinterher und das selber auch nicht machen wollen.
Finden die ganz, ganz schrecklich. Mhm. Da haben die gar keine Lust drauf. Deswegen sagen die oft, was erlaubt ist, wenn was erlaubt ist, zum Schmeißen. Manche sagen auch gar nichts. Wenn was erlaubt ist, dann sind es eben echte Blüten, weil die auch biologisch abbaubar sind.
Ja.
Und wenn die dann rumfliegen, dann ist das in Ordnung. Aber alles, was so Glitzer, Konfetti und
keiner
so.
Diese Kanonen sind oft verboten.
Genau.
Ja.
Das
die man so drehen
nicht.
Kann. Wo es dann
verständlich, ne? Sonst ist am Ende der Saison, in der
das stimmt.
Wenn 2-3 Hochzeiten pro Woche dort stattfinden und das bei jeder Hochzeit passiert und dann monatelang am Stück, dann siehst du irgendwann das Gras vor lauter Glitzer nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Was nicht schlimm.
Ja, aber man muss nochmal so eine extra Welt, Reinigungspauschale nochmal extra dazu. Ne? Das ist also wenn dann, genau.
Mhm.
Also das ist immer tatsächlich location-abhängig und auch Standesamt oder kirchenabhängig, je nachdem. Und aber manchmal darf man auch echte Blüten werfen. Aber da sind diese Bubbles, diese Seifenblasen eigentlich auch eine ganz schöne Alternative, wenn das Brautpaar dann nach der Trauung sozusagen durchgeht und alle diese Seifenblasen haben, ist auch ganz, ganz schön. Und genau, also das sind so Kleinigkeiten, die ich dann noch verteile oder irgendwie, wenn es ganz warm ist und Fächer gewünscht sind oder diese kleinen Schirme, wenn es jetzt eine Hochzeit irgendwie in Mallorca oder in Italien ist oder so, wo es wirklich warm ist. Genau, dass das alles steht. Und dann hole ich die Braut ab und gehe mit der Braut runter und begleite sie zur Trauung und gebe dann dem Redner und der Musik, wenn da Musik ist, irgendwie ein Zeichen, okay, jetzt geht's los und dann beginnt die Trauung.
Okay.
Und wenn dieser wichtigste Teil des Tages sozusagen fertig ist, dann ist für die Gäste erstmal wieder ein bisschen Entspannung, weil die dann oft einen Empfang haben danach. Und ich würde dann wieder in den Saal rennen, wo dann für abends alles aufgebaut sein muss. Genau, und da würde ich noch die ganzen Kleinigkeiten auch vorbereiten. Tischnamen, also Tischplatzkarten verteilen, Sitzplan, solche Sachen würde ich dann auch übernehmen.
Okay, das machst du dann selber?
Ja, genau. Okay. Also ich bekomme vom Brautpaar die ganzen Platzkarten und verteile die dann je nach Sitzplan. Und schaue zu, dass eben die Torte da ist, dass der DJ pünktlich ist, wenn jemand noch eine Frage hat beim Service. Wo sitzen die Vegetarier? Wo sind die? Ja, genau. Also diese kleinen Kleinigkeiten. Ich bin die Hauptansprechperson. Also dann können sich alle anderen Gäste immer ganz gut entspannen.
Das habe ich relativ häufig, dass ich morgens beim Styling bin und dass dann da immer noch Brautjungfern sitzen und mit der Braut noch die letzten Details der Sitzverteilung und des Sitzplans regeln. Sollte wahrscheinlich im Idealfall schon vorher passiert sein, aber
ich glaube, worauf du hinausläufst. Also Stella und ich hatten letztes Jahr eine Hochzeit. Guter Punkt.
Mhm.
Also ich bitte alle Brautpaare den Sitzplan ein paar Tage vorher fertig haben. Also so gut es geht fertig haben. Nein, ich hatte tatsächlich letztes Jahr bei dieser einen Hochzeit, wo wir zusammengearbeitet haben, das Problem, dass ich einen alten Sitzplan in die Hand gedrückt bekommen habe, der nicht aktualisiert war. Und dann erstmal da stand und gemerkt habe, okay, also ich habe diesen Sitzplan, aber irgendwie macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil die meisten dieser Namen, Also ich habe zwar, die stehen auf dem Sitzplan, aber ich habe nicht die Platzkarte, die dazu gehört. Ja,
das heißt, da wurde kurz vor knapp noch
genau, die haben irgendwas
geändert,
noch
wer eingeladen war. Oder?
Ja, die haben irgendwas am Tag davor nochmal verändert und haben mir aber diese alte Version gegeben. Und
da freut man sich.
Es war tatsächlich so, dass ich dann, also um 18.30 Uhr war Einlass, das war in so einem großen Zelt, war Einlass der Gäste. So, und die haben aber ihren Empfang noch sehr, sehr weit nach hinten gezogen und haben da ordentlich noch getrunken in der Sonne und so. Naja, auf jeden Fall bin ich so um 17 Uhr dann da hingelaufen zum Zelt und dachte so, ja gut, jetzt kann ich mal die Platzkarten verteilen. Und habe gemerkt, das ist eine völlige Katastrophe. Ich verstehe überhaupt nicht, was da los ist. Und dementsprechend bin ich dann zum Bräutigam gelaufen. Alle waren schon etwas angetüdelt und habe dann wirklich mit dem Bräutigam zusammen, der sich dann letztendlich tausendmal entschuldigt hat, weil ich den falschen Plan bekommen habe, aber mit dem Bräutigam zusammen in diesem Zelt, wo es gefühlt 40 Grad waren, um 18 Uhr noch versucht, diese Platzkarten irgendwie richtig zu verteilen. Und er hatte natürlich auch gar keine Ahnung. Ne? Also er war ja, also wir liefen da rum, also ja, also dann sitzt dann hier. Und ich dachte so, Gott, bitte, bitte, schnell, schnell, schnell. Und genau, dann haben wir innerhalb von einer halben Stunde irgendwie so eine Express-Sitzplan. Ich glaube, wir haben die komplette Sitzplanordnung nochmal neu gemacht, gefühlt.
Komplett also, gefreestyled.
Genau, und dann kam halt eben die Location, die Frau der Location und war auch total verwirrt und sauer, weil sie gesagt hat, ja, also jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo die Vegetarier sitzen. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo. Und da musste alles nochmal ziemlich schnell verändert werden.
Okay. War das nicht so, dass du sogar morgens noch mit dort saßt und die zu Ende geschrieben hast, die Platzkärtchen oder irgendwas hast du da noch übernommen? Ich erinnere mich nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehe ich noch vor mir, wie du auf dem Sofa saßt und da noch irgendwas gemalt oder geschrieben
hast.
Ja,
ich glaube, das waren irgendwelche Giveaways, die ich noch zusammengestellt habe. Das waren Konfettitütchen.
Ah ja.
Ja, das war nämlich auch so, dass wir eigentlich keinen Konfetti werfen durften und es aber durchgezogen haben.
Wundert mich irgendwie nicht.
Also ich hab ein paar Mal gewarnt und dann hieß es irgendwann so, ja, das ist uns egal, wir nehmen dann halt auf uns, was halt passiert, ne, wenn die dann sauer sind. Und ich habe gesagt, ich habe nichts damit zu tun. Gut, es ging alles gut, aber ich habe noch die Konfettitüten gepackt. Genau, das habe ich noch gemacht.
Gehört wahrscheinlich normalerweise unter normalen Umständen nicht unbedingt zu deinen Leistungen, aber
Konfettitüten packen. Naja, also eigentlich sollte man versuchen, das schon alles ein bisschen vorher zu machen. Ja, also diese Hochzeit war tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, eine Herausforderung, weil vieles letzte Minute noch geschehen ist an dem Tag.
Ja. Aber entscheidend ist, hat es geklappt?
Absolut. Es war auch am Ende total toll.
Ja.
Aber es war natürlich herausfordernd, weil man immer ganz, ganz schnell und flexibel umdenken muss. Ja, und auch das war auch eine Herausforderung. Die hatten einfach sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dienstleister an dem Tag. Und es war auch wirklich so eine Stunde und 45 Minuten circa von Berlin entfernt.
Mhm.
Und die hatten so viele Details geplant. Also wirklich von diesen großen Leuchtbuchstaben bis hin zu extra Deko für den Empfang, wo man irgendwie so verschiedene kleine Rahmen hatte mit so also nicht Spielzeugen, aber so eine Karte, weil es gab an der Hochzeit irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Nationalitäten an dem Tag und die wollten so eine riesen Weltkarte. Also auf jeden Fall hatten die ganz, ganz viele verschiedene Sachen von verschiedenen Dienstleistern und das zu koordinieren mit noch Meinungsänderungen am Tag selbst war dann doch eine Herausforderung. Aber ja, geklappt hat alles.
Hast viel gelernt an dem Tag, wa?
Ja, ich habe viel gelernt. Aber es hat auch riesen Spaß gemacht, wenn man dann am Ende auch gesehen hat, dass es wirklich toll aussah und dass alle happy waren. Also es war gut.
Ja, ich habe ja auf dem Weg zurück zum Auto sozusagen, als ich fertig war mit meinem Teil des Tages, auch nochmal, da läuft man bei dieser speziellen Location an dem großen Park vorbei, auf dem Weg zum Parkplatz. Und da habe ich auch diese Leuchtbuchstaben gesehen und wo der, was waren das dann, Sektempfang vielleicht stattgefunden hat? Ich weiß das gar nicht genau.
Genau, das war nach der Trauung.
Ja, und das sah super schön aus. Also hat sich gelohnt, der ganze Stress.
Definitiv, definitiv. Nein, und die wollten auch nachts noch so diese kleinen diese Kerzen in diesen Tütchen, um den Weg zu leiten.
Hm.
Und da habe ich noch abends es war wirklich wunderschön
da
am
freut
Ende
sich
des Tages.
Ja.
Über Leuchtbuchstaben nicht.
Warum nicht?
Also ich persönlich, ich bin da nicht so ein Fan von. Ich finde es immer so ein bisschen in your face.
Ach so,
oder
so,
ein großes Leuchtherz.
Ist der einfach dein persönlicher Geschmack?
Ist
oder
das
wirklich,
nur mein Geschmack?
Wirklich aus handwerklicher Fotografen-Sicht?
Also rein Fototechnik
macht
ist gar kein Problem.
Das kriegst du, oder?
Nee, alles cool. Das ist gar kein Thema. Ich denke, man kann es auch schön einbauen. Mir ist einfach nur ein bisschen zu doll.
Ja,
ich bin, glaube ich, eher so ein reduzierter Typ, wenn so mit Kerzen oder...
Ja, das waren die beiden.
Also so Wunderkerzen und so weiter finde ich immer mega. Ist halt ja. so super schön, weil es so natürlich ist. Aber so eine fetten Leuchtbuchstaben oder ein fettes Leuchtherz, da denke ich immer so, boah, dann fährst du irgendwo raus, hast da ein Schloss und einen schönen Schlossgarten, dann stellst du ja so ein Leuchtherz hin, denke ich immer so, okay, wow.
Ja.
Aber es ist Geschmack, das entscheide auch nicht ich. Und wenn man es cool findet, dann bitte.
Ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Ich bin da auch eher so ein bisschen... Ne, minimalistischer, aber also die Leuchtbuchstaben an dem Tag fand ich eigentlich tatsächlich ganz cool.
Ich kenne bestimmt auch nicht alle, aber, die es gibt. Da gibt es sicherlich auch welche, die richtig cool aussehen.
Das hat irgendwie in dem Moment dorthin echt gut gepasst, muss man sagen.
Dann ist es auch gut, wenn das Gesamtkonzept einfach hinhaut, dann ist warum
genau.
nicht.
Ja. Ne? Genau.
Okay, dann jetzt sind wir so beim Nachmittag gewesen und bei der kurzen Anekdote zwischendurch. wie lange bleibst du denn im Schnitt dann da?
Minimum hatte ich ja gesagt, 10 Stunden. In der Regel ist es so, dass ich also bis nach dem Abendessen, also bis sozusagen der erste Tanz.
Okay, das ist dann doch schon mal ordentlich. Also die Abendessenzeit ist ja doch nochmal ordentlich lang in der Regel.
Genau, also dann sind es vielleicht auch doch leicht mal irgendwie 13, 14 Stunden. Je nachdem, wann ich dann morgens da bin. Also je nachdem auch, was geplant ist. Also wenn es eine sehr aufwendige Planung ist, wo es halt viele verschiedene Details gibt, dann definitiv 14 Stunden. Und manchmal ist es so, wenn es nicht so aufwendig ist, ist es auch, sagt das Brautpaar manchmal, okay, jetzt hast du deine 10 Stunden. Ich gehe auch dann hin und sage, ich bin jetzt seit 10 Stunden da, wollt ihr noch, dass ich bleibe? Oder habt ihr noch irgendwie Wünsche, die ich, womit ich euch helfen kann oder so? Und manchmal sagen die so, nee, du, wir sind jetzt beim Abendessen, eigentlich ist alles unter Kontrolle, du darfst gehen. Oder nee, bitte bleib. Also je nachdem eigentlich, wie sich das wünscht.
Ja, danach ist ja mehr oder weniger auch nur Party. Und wenn jetzt nicht noch große Aktionen geplant sind, kann ja auch noch sein.
Genau.
Also es gibt ja manchmal Aktionen bis Mitternacht, dass dann noch nach dem Essen irgendwie noch...
Dann noch
die Action ist, wo das halt krass hilfreich ist, wenn du dann nochmal da bist.
So. Was gibt's da für Sachen, die da noch kommen können? Feuerwerk, irgendwie sowas?
Feuerwerk tatsächlich könnte man machen oder verschiedene Spiele, die sie dann vielleicht doch auf den Abend hin verlegt haben.
Je nachdem, welche Kulturen auch involviert sind, gibt es verschiedene Traditionen, die vielleicht gegen Mitternacht gemacht werden.
Das stimmt.
Werden.
Also da kommt es wirklich auch wieder tatsächlich auf die Tradition. Woher kommt das Brautpaar? Gibt es irgendwas, was man berücksichtigen muss? In welchem Land oder in diesem Land macht man das und das. Aber so 90% der Zeit ist es eigentlich so, wenn der erste Tanz vorbei ist, dann geht die Party los und dann will das Brautpaar auch, dass nichts mehr dazwischen kommt, weil die dann auch einfach wollen, dass die Leute tanzen.
Ja, und auch selber einfach feiern
wollen. Also Feuerwerk, wenn dann noch vielleicht,
Es ist so ein bisschen off-topic jetzt, aber normalerweise war es immer so, dass Mitternacht noch die Torte gekommen ist. Das gibt es quasi gar nicht mehr, oder?
Oh, das habe ich,
ich mache es ja auch schon eine Weile und ich muss sagen, am Anfang war es einfach Standard, dass Mitternacht kam die Torte oder so kurz vor 0 Uhr kam die Torte reingefahren, so mit Fontänen und so. Ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen. Nee, das gibt's, macht keiner mehr, ne? Weil die sich alle denken wahrscheinlich
noch
so...
Eher gibt's
nochmal einen
Kaffee?
Ja
oder nochmal so ein Snack. Aber halt keine Torte mehr, ne? Weil die Leute essen es wahrscheinlich gar nicht mehr dann.
Das wird schon früher am Tag auch einfach gemacht,
zum Kaffee meistens, ne?
Genau, zum Kaffee, wo dann das Licht auch noch schön ist, wo es noch hell ist, wo jeder auch die Torte vernünftig bestaunen kann, weil das ja auch super schön designt ist meistens und ein Schmuckstück an sich. Und das habe ich auch so
erfahren. Da hast du auch Bock auf Kuchen.
Ja, genau, absolut.
So, und dann nachts wahrscheinlich eher nicht mehr, wenn du ein Abendbrot gegessen hast und danach tankst du. also manche Leute tanken dann zur Party und dann kommt die Torte rein und dann denkst du wahrscheinlich so, ich soll jetzt meine 10 Bier jetzt noch ein Stück Torte essen. So.
Ja, wenn das dann so eine heftige ist mit viel Sahne und viel Marzipan.
Ja,
mit viel Fondant.
Ja,
ich glaube, Fondant. Es geht, glaube ich, dann auch ein bisschen unter. Also so dieses symbolische Zusammen-Torte anschneiden.
Ja,
würde ja vielleicht auch um Mitternacht so ein bisschen untergehen, weil die ein oder anderen da irgendwie
der
entweder...
Der Blick geht schon über Kreuz.
Genau, die tanzen da oder sind draußen oder sind irgendwie, ne?
Naja, okay, aber ist nicht mehr, ne? Also ganz wenig.
Nee, ganz wenig. Ich habe das auch noch nie erlebt. Also ich erlebe das tatsächlich oft so, dass die das entweder gleich nach dem Abendessen machen, so als, wenn es zum Beispiel auch ein Dessertbuffet gibt oder so, dass
sie
das da...
Ah, okay, das auch noch.
Stimmt. Ne? Also sie sagen so, ja, wir schneiden das jetzt an und Dessertbuffet ist eröffnet. Und dann kann sich auch jeder so bedienen, wie er will, weil es ist ja auch nicht jeder Nachtisch. Oder nachmittags beim Kuchen, genau. Also das sind so die zwei Optionen, weil ich glaube, um Mitternacht kannst du da auch, also wenn man was um Mitternacht plant, dann geht es oft eigentlich unter. Da passiert nichts mehr.
Okay, das war nur so ein Off-Topic, ist mir gerade so eingefallen.
Das stimmt, hatte ich noch nie, nee.
Und das heißt, du bist dann vormittags meistens so 2 bis 4 Stunden vor der Trauung kommst du an, oder... Kann man das so sagen?
Ja, also ich würde sagen 4 Stunden auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Weil
häufig sind die Trauungen jetzt ja auch schon am frühen Nachmittag.
Genau.
Also ist mein Empfinden, dass in den letzten Jahren sich das geändert hat. Vor 4, 5 Jahren waren die Trauungen häufig um 12, um 1 und inzwischen gibt es da 14, 16 Uhr teilweise.
Ja, ich glaube, das ist, die meisten Paare wollen vermeiden, dass zu viel Zeit dazwischen ist, weil die auch oft gemerkt haben, dass wenn man zu lange Pausen hat dazwischen, sich oft die Gäste dann so ein bisschen langweilen. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch nochmal, ne? Dass man, also ich finde auch, desto später, desto besser, wenn man das einrichten kann. Weil dann zieht sich der Tag einfach nicht so lang.
Ja. Finde ich auch. Und zwar, weil dann, ich kann da wieder aus Sicht von Hair and Make-up sprechen, die Leute nicht super, super, super früh aufstehen müssen.
Das stimmt.
Ne? Also das ist ganz häufig so. Klar, man denkt an sein eigenes Styling als Braut. Und es ergibt sich aber so gut wie immer, dass immer noch Gäste dazukommen. Also Brautjungfern noch eine Frisur bekommen oder idealerweise sogar Haare und Make-up, damit alles schön stimmig aussieht. Und dann die Mutti und dann will man die Schwiegermutti auch nicht außen vor lassen. Und am Ende sind es auf einmal 7, 8 Personen, die Haare und Make-up bekommen. Das passiert bei mir ganz, ganz häufig. Und auf einmal, wenn die Trauung dann schon um 1 ist, ich meine...
Ja, fängst du mal um 6 an oder so.
Fange ich um 6 oder um 7 an. Also bei mir gibt es Gott sei Dank die Option, dass ich meine Assistentin mitbringen kann. Dadurch können wir ein bisschen Zeit sparen. Aber selbst dann, wenn die Trauung immer noch gegen Mittag liegt, dann spart man 2 Stunden und dann steht man um 7 anstatt um 5 auf. Ist immer noch früh.
Ne? Ja, das stimmt. Und auch dann als Fotograf für das Getting Ready, da muss man ja auch früh dann da sein. Also.
Na klar, mit dem Lächeln.
Du brauchst dich nicht zu beschweren.
Nee, aber also ich versuche eigentlich, ich versuche morgens trotzdem da zu sein. Also dann so, ich weiß nicht, 9 oder so.
So war das ja
auch. Einfach, damit man irgendwie weiß, okay, früher da sein ist besser und selbst wenn es so ein paar, ne, dann kann man immer noch, ja.
Auf jeden Fall.
Wenn es Last-Minute-Changes gibt, hat man die Zeit, genau.
Das ist immer gut, im Zweifel hast du mal ein bisschen Pause.
Genau,
Ist auch immer besser als
hinsetzen.
Super viel Stress.
Ja,
genau. Ist tatsächlich
absolut.
So.
Ja, genau.
Ja. Okay, cool. War mir mal wichtig, das auch mal zu wissen, wie das so abläuft tatsächlich.
Ja.
Weil ich krieg's auch nicht mit, wenn ich arbeite, sehe ich das zwar immer, wenn dann vielleicht noch jemand da ist und sich kümmert, aber ich krieg's nicht wirklich mit.
Ja, das
weil
stimmt.
Ich habe ja auch meinen Job dann. Denn
das stimmt.
Ist mal ganz interessant auch für mich zu wissen.
Ich bin dann auch für euch, also für die Dienstleister dann auch eine Ansprechperson. Ne? Also wenn da irgendwelche Fragen dann an dem Tag auftauchen oder irgendwelche Sachen sind oder so, dann ist es oft so, dass die dann zu mir kommen und fragen, weil sie dann eben das Brautpaar dann nicht nerven wollen.
Genau, ist immer optimal. Also, nervt niemals das Brautpaar.
Genau, niemals das Brautpaar. Gut, Trauzeugen, klar, die gibt's auch noch, aber die sind dann meistens... Also die machen dann auch ihr eigenes Ding.
Ja, genau.
Oder die wissen halt irgendwie auch dann den Ablauf nicht oder so. Ne? Deswegen ist es
die haben nie genau den Überblick, den du hast, wenn du da seit einem Dreivierteljahr, Jahr oder noch länger involviert warst.
Genau,
ne?
Das stimmt.
Okay, ich würde dich gerne noch fragen danach, was man so ungefähr rechnen muss, wenn man sich wünscht, einen Hochzeitsplaner dazu zu engagieren und wie sich das zusammensetzt vor allen Dingen, weil ich kenne natürlich meine eigene Preisstruktur, ich weiß, wie sich das aufstellt. Bei mir gibt's Brautstyling, Gästestylings, Anfahrt, Probetermin sind die Hauptposten und je nachdem, wie viel man von allem möchte, nein, es gibt ja alles nur einmal bis auf die Gästestylings, daraus setzt sich halt der Preis zusammen. Bei Dennis oder allgemein bei Fotografen ist das, glaube ich, so, es gibt eine Mindestbuchung, eine Mindeststundenanzahl zu einem gewissen Preis. Alles, was darüber hinausgeht, wird stündlich berechnet oder extra berechnet und dann gibt es eben extra Sachen wie ein Fotoalbum oder...
Sowas. Genau.
Wie ist das denn bei dir? Weil du hast ja die Planung im Vorhinein und du bist auch an dem Tag selbst anwesend. Wie staffelst du das?
Also bei mir ist es so, dass ich das prozentual abrechne. Also ich lerne das Brautpaar ja in der Regel, also sagen wir mal jetzt generell, circa ein Jahr vor der Hochzeit kennen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber circa ein Jahr oder dreiviertel Jahr vor der Hochzeit. Und ich nehme in der Regel, also dann setze ich ja schon mal so eine Art, sagen wir mal, geschätztes Gesamtbudget zusammen, also was die so gerne ausgeben oder ausgeben möchten können für ihre Hochzeit. Und davon nehme ich 15% von diesem geschätzten Gesamtbudget.
Ich glaube, das ist gängig so in der Event-Planning-Branche, ne? Das ist auch das was ich
so
von
die Middle Range
gehört habe, ja.
Genau, also man sagt immer, ein Hochzeitsplaner kostet zwischen 10 und 20% sozusagen. Und deswegen bewege ich mich genau in der richtigen Mitte. Ich habe aber auch tatsächlich eine Mindest...
Buchungssumme?
Danke.
Ja, klar.
Eine Mindestbuchungssumme, unter der ich nicht anfange zu arbeiten.
Ja, weil das auch keinen Sinn ergibt dann wahrscheinlich.
Richtig,
ne?
Genau. Und dementsprechend, das ist die Mindestbuchung und ab da 15%, je nachdem, wie sich das Budget zusammenstellt. Mhm. Dann kommt es auch ein bisschen drauf an, was das Budget ist. Also oft ist es auch so, dass der Zeremonienmeister, also dass ich am Tag sozusagen dabei bin, dass der mit inklusive ist, je nach Budget.
Ah ja. Ah, okay, das wollte ich nämlich noch fragen.
Ja, genau, ich auch. Oder ob das also, eine extra Leistung ist.
Ich habe da so eine gewisse Einteilung. Also eigentlich ist er, wenn es zu einem bestimmten Budget hochgeht, inklusive mit drin. Wenn es aber bei der Mindestbuchungsabnahme bleibt, dann ist es eigentlich extra. Und da nehme ich also stündlich sozusagen, mindestens 10 Stunden, berechne ich das stündlich on top.
Okay.
Und dann ist es so, dass ich noch diese exklusiven Zusatzleistungen, das hatte ich auch mal angesprochen, also wenn man wirklich nur für gewisse Sachen Unterstützung braucht, ich suche noch einen Fotografen oder ich brauche noch Hilfe für mein Blumenkonzept, das würde ich auch stündlich dann abrechnen.
Okay, wenn du sonst sozusagen nicht involviert bist in der Planung, sondern genau. Einfach nur, wenn ich sage, hey Anastasia, pass auf, ich brauche noch Folgendes für meine Hochzeit, aber das ist das Einzige, was ich von dir brauche, kannst du mir das suchen, kannst du mir da helfen?
Genau, kannst du mir da helfen und vielleicht kannst du noch an dem Tag dann da sein oder so, um das zu koordinieren oder kannst du uns mit dem Ablaufplan an sich helfen. Okay. Das sind so kleine exklusive Zusatzleistungen, die Paare tatsächlich manchmal brauchen, aber die wollen halt auch selber sehr in ihrer Planung involviert sein und wollen deswegen nicht diese komplette Planung, die ich anbiete. Und wenn sie nicht diese komplette Planung nehmen, dann rechne ich das auch stündlich ab.
Mhm. Und was passiert, wenn das Budget auf einmal doch ein bisschen flexibler ist, als man das erwartet hatte? Und wenn das im Endeffekt zum Beispiel, ich mache jetzt nur eine Beispielzahl, 40 anstatt 30.000 Euro ausgegeben wurden?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich das in der zweiten Rate verrechne, wenn es mehr als 12% rübergeht. Mhm. Okay, dann verrechne ich das in der zweiten Rate.
Alles klar.
Alles klar. Ganz das heißt, du hast eine Anzahlung und eine Schlusszahlung.
Genau, ich habe eine Anzahlung. Ja, ich habe eine Anzahlung bei Vertragsabschluss und 6 Wochen vor der Hochzeit kommen dann die restlichen 60% der Zahlung. Und da würde, also wenn es jetzt eine kolossale Veränderung ist, ne, dann würde ich das nachrechnen, ja.
Okay. Und ist nochmal eine andere Frage, bei dieser Budgetplanung für so eine Hochzeit ist ja ein wichtiger Punkt. Und du sprichst es ja sozusagen mit dem Paar. Und wenn da jetzt plötzlich auf einmal so eine Abweichung ansteht, weiß nicht, weil entweder die Wünsche größer sind oder anders werden. Wie reagierst du da? Wie gehst du damit um? Ich find's immer ganz spannend, weil es geht ja mal schnell, wenn man dann plötzlich weiß, was so möglich ist und sich dann inspirieren lässt, dass dann nochmal so, keine Ahnung, das Paar sagt dir, okay, wir haben 20.000 Euro, das ist es, und dann stellt sich raus, so auch mit den Mails und den Telefonaten, okay, eigentlich wollen sie doch ein bisschen mehr und das geht nicht, ist nicht mehr möglich.
Da bin ich auch ganz ehrlich mit den Brautpaaren. Ne? Also wenn die mir jetzt sagen, okay, wir haben 20.000 Euro, ich aber tatsächlich merke, genau wie du das gerade sagst, die Wünsche, die sie haben, man kennt ja auch die Preise, man weiß ja irgendwie, in welchem Rahmen man sich bewegt und auch welche Dienstleister man dann auch dementsprechend vielleicht auch empfehlen kann. Aber es gibt halt schon gewisse Wünsche. Da geht es eigentlich tatsächlich hauptsächlich um die Location. Also wenn die dann plötzlich eine Location wollen, wo ich merke so, puh, also das ist aber ganz schön out of your budget, dann sage ich denen das auch direkt und sage auch, naja, also die Wünsche, die ihr habt, das wird nicht funktionieren. Also entweder ihr macht da für euch einen Kompromiss, dass ihr sagt, okay, wir gehen doch drüber oder gut, dann machen wir das doch. Oder ihr müsst euch tatsächlich dann mit den Sachen sozusagen, also das nehmen, was da zur Verfügung steht. Also ich bin da ganz ehrlich, dass die dann auch wissen, ich mache denen auch immer so eine Art Budgetplan am Anfang. Und okay, das passe ich zum Budget an, was die mir gegeben haben. Und wenn wir da merken, oh, da gibt es extra Sachen, die teurer sind, genau, dann spreche ich das an und dann müssen die halt entscheiden.
Also eine Übersicht, dass die auch immer im Bilde sind sozusagen.
Genau, das ist so, spannend. Also okay. Die geben mir zum Beispiel ihr Budget, sagen wir mal 20.000, die geben mir ihr Budget und dann sage ich, okay, also mit 20.000, hier ist die Budgetübersicht, Location müsste man so und so viel pro Person rechnen, dann kommt Fotograf, Styling, Musik, Blumen und dann rechne ich das so ein bisschen zusammen, damit es in diese 20.000 reinpasst. Also so, dass man diesen geschätzten Überblick hat. Genau, und wenn sie da aber sagen, oh, wir möchten aber doch gerne diese Blumen anstatt diese Blumen, dann sage ich, okay, aber dann kostet es mehr. Oder wir hätten gerne diesen Fotografen anstatt diesen, dann nur, dass ihr Bescheid wisst, okay, da ist halt der Preisunterschied.
Okay. Genau. Das ist gut. Also immer kommunizieren, immer sagen, pass auf, sie geht's auf und so. Dass man jetzt keine böse Überraschung erlebt auf einmal.
Nee. Und dass sie halt auch wissen, womit sie rechnen können mit ihrem Budget. Also wo sie sich bewegen und was es für Möglichkeiten auch gibt. Weil viele wissen ja auch wirklich gar nicht, was Sachen kosten teilweise.
Natürlich
nicht. Absolut, woher auch.
Genau. Ja. Genau. Und dementsprechend muss man die so ein bisschen leiten. Und das ist ja auch dann blöd von mir, wenn ich sage, ich empfehle euch jetzt, die und die Floristin für so und so viel Geld, aber ich weiß, dass sie dieses Geld nicht haben. Ne? Also da muss man dann immer auch als Planer so ein bisschen diese Übersicht behalten und wissen.
Da haben Dennis und ich auch schon drüber gesprochen. Wenn man sieht, irgendwie bei Douglas kosten Make-up 50 Euro oder beim Fotografenladen an der Ecke kosten Passfotos, weiß nicht was, sehr wenig, dass man dann erstmal schnell vom Hocker fallen kann, wenn man dann die Preise für eben so eine Hochzeitsdienstleistung sieht und dann,
ja, das stimmt,
weil man einfach keine Vorstellung davon hat, ne? Aber natürlich ist es ja ein ganz anderes Angebot als einzelne Person, die sich über Wasser halten muss.
Ja, das stimmt.
Und einen ganzen Tag dafür auch blockt und in der Form an dem Tag keine anderen Einnahmen machen kann. Nicht wie ein Laden, der Douglas oder Fotostudio XY heißt.
Der immer auf hat.
Der immer auf hat, der vielleicht viele Mitarbeiter hat, die das kompensieren können, wo viel Laufkundschaft ist. Ne?
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist das für viele erstmal so, muss man erstmal schlucken, wenn man das sieht. Aber wenn man das erklärt und wenn die Leute auch den Wert sehen, ich denke, dann verändert sich da ein bisschen die Einstellung manchmal.
Total, also ich sag denen dann auch ganz ehrlich, genau, also wenn ihr euch das vorstellt, müsst ihr auch den und den Preis ausgeben, ne? Was wollt ihr machen?
Ja.
Genau, also das ist wichtig für die Brautpaare.
Okay. Super.
Genau.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Okay, also ich glaube, wir sind jetzt soweit bei den drei großen Themen, die wir uns überlegt hatten, sind wir ganz gut durch. Erstmal danke für deine tollen, umfassenden Antworten. Ich habe noch eine persönliche Frage.
Klar.
Was ist das Schönste an deinem Job? Was machst du am liebsten?
Jetzt, okay, also ich habe zwei Sachen, die ich am liebsten mache. Ich glaube so, dass...
Nur eine bitte.
Nein, das grundsätzlich Schöne an meinem Job... ich bin halt ein sehr kommunikativer Mensch und ich finde es einfach sehr, sehr schön, mit Leuten auf so einem persönlichen Niveau zu arbeiten. Also mir ist es eben wichtig, diesen persönlichen Kontakt einfach zu erstellen. Und das finde ich, glaube ich, am schönsten. Also dass man einfach, ja, für diesen besonderen Tag auch, der für das Brautpaar sehr wichtig ist, da irgendwie dazu beizutragen und einfach diese Kommunikation, die man dann hat mit dem Brautpaar, mit den Gästen, mit den Dienstleistern, dieses ganze Zusammenstellen, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Cool.
Und Design.
Und Design.
Das musste ich noch reinbringen.
Genau. Das ist cool, ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen dann dein Baby, die Hochzeit, ne? Wenn du alles mitplanst und das nach den Vorstellungen umsetzt und dann siehst du, okay, das hat jetzt alles super funktioniert, das Paar ist mega glücklich, ist natürlich toll, ne?
Ja, das ist einfach das Schönste, wenn man dann merkt, so, puh, wir haben es geschafft. Es ist, die merken ja auch nicht wirklich, was im Hintergrund passiert, aber das meistert man ja dann immer. Aber auch das ist, macht Spaß.
Ist ja auch genau, so soll es ja auch sein.
Genau.
Sollen es nicht merken.
Diese Herausforderungen, die man dann vielleicht noch hat und so, also einfach so diese Planung macht halt wahnsinnig viel Spaß. Und dass man auch in Situationen, wo man plötzlich vielleicht denkt, oh Gott, was mache ich jetzt, da nochmal eine Lösung zu finden und irgendwie auch mit dem Team zusammenzuarbeiten. Genau, das macht Spaß. Und dann eben auch diese Verbindung, die man oft zu den Brautpaaren dann auch irgendwie hat und aufbaut.
Ja, oftmals bleibt es tatsächlich.
Genau, auch, ne? Und manchmal bleibt man einfach in Kontakt und
bist
freut
auch,
sich.
Bist du auch befreundet mit ehemaligen Brautpaaren teilweise?
Ja, also ich bleibe auf jeden Fall.
Dass man sich mal auf einen Kaffee trifft oder so?
Ja, total. Ach, schön. Total. Sehr schön. Also mit ein paar auf jeden Fall. Und man freut sich dann immer wieder, wenn man irgendwie hört, wie es einem geht und was gerade so passiert. Also,
oder wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt.
Zum Beispiel.
Häufig.
Genau.
Relativ,
Da freut man sich, ja.
Schön.
Genau.
Und damit das alles für dich gut machbar ist und damit du deinen Job, sag ich mal, am effektivsten ausüben kannst und alles geschmeidig läuft, was würdest du dir wünschen, wie lange im Voraus sich die Leute bei dir melden und mit dir in die Planung reingehen?
Puh, das ist eine gute Frage.
Also was ist so dein Ideal?
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe da jetzt nicht so ein Ideal. Also ich glaube...
3 Wochen vorher ist zu knapp.
Na ja gut, okay, 3 Wochen vorher ist zu knapp. 6 Monate ist, 7 Monate ist machbar, aber wenn es davor geht, ist es besser.
Mit Kompromissen muss man sich darauf einstellen, dass vielleicht nicht alles so umsetzbar ist, wie man sich das vorstellt.
Genau, also ich glaube, es ist eigentlich tatsächlich so, um den Wünschen vom Brautpaar so gut es geht gerecht zu werden, dann ist es tatsächlich ungefähr ein Jahr vorher am besten, weil ich dann weiß, die Optionen, oder es gibt mehr Optionen. Also allein wegen Locations und Dienstleistern, dass ich dann weiß, okay, die sind noch verfügbar.
Ne? Ja, auch das haben ja Dennis und ich schon öfter angesprochen, dass es inzwischen gerade in den Ballungsräumen, also hier in Berlin, Brandenburg, Potsdam, in der Branche wirklich so ist, dass wir teilweise ein Jahr vorher oder noch mehr angefragt werden.
Ja.
Und Leute unterschätzen das. Ich kriege immer wieder E-Mails, Wochen, 2-3 Monate vorher, ich folge dir schon ewig bei Instagram und ich finde deine Arbeit voll schön und jetzt wollte ich dich endlich mal anfragen für ein Juli-Wochenende. Und dann muss ich sagen, sorry.
Ja.
Das ist nicht mehr möglich.
Und ich glaube, das ist es, also ich würde es mir tatsächlich wünschen, weil einfach die Möglichkeiten dann mehr da sind. Ne? Klar, wenn man mich jetzt so 6-7 Monate vorher anspricht, ist es, wie gesagt, alles machbar. Aber ich kann dem Brautpaar dann vielleicht gewisse Wünsche nicht erfüllen, aus diesen Gründen.
Ja.
Ja.
Cool.
Okay.
Danke für diese... danke,
ciao. Danke.
Bitteschön.
Ich wollte sagen, danke für diese Fülle an Informationen und den Einblick in das Arbeiten mit einem Hochzeitsdienstleister. Da waren auch für mich einige neue Sachen dabei. Ich kenne das natürlich nur aus meiner Sicht, von meiner Seite aus. Ich finde das sehr angenehm, mit Hochzeitsplanern zu arbeiten, weil man häufig immer up-to-date gehalten wird über eventuelle Änderungen. Sollte so sein. Meistens.
Das stimmt, dafür sind wir ja auch da.
Genau, dafür seid ihr da, um da die Kommunikation herzustellen und den ganzen Ablauf zu regeln. Aber sehr cool, mehr über die Arbeit mit dem Kunden zu erfahren.
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank an euch.
Schön, dass du da warst. Wir hoffen, dass wir euch einen großen Mehrwert geben konnten mit den Infos aus der letzten Folge und aus dieser Folge. Anastasia, ganz toll, dass du uns hier begleitet hast in den beiden Folgen.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht.
Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann gilt das Gleiche wie immer. Schreibt uns auf Instagram unter bestdayever, klein und zusammen, unterstrich Hochzeitspodcast. Wir reagieren auf alle Nachrichten und bauen das in die weiteren Folgen ein und versuchen euch immer mit aktuellem, frischen Input weiterzuhelfen.
Richtig. Wenn es irgendwelche Detailfragen gibt, dann Anastasia auch gerne her damit. Vielleicht ergibt es sich, dass wir eine FAQ-Folge mit ihr machen können über wichtige Aspekte der Hochzeitsplanung, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, die euch gefehlt haben. Immer her damit. Wir kümmern uns da sehr gerne drum.
Sehr gerne.
Und
immer sehr gerne.
Immer. Alles immer. Sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Ganz genau.
Wir wünschen euch einen schönen Tag und freuen uns über eure Kommentare, Nachrichten und allgemeine Kommunikation mit uns. Und
bis bald. Macht's gut.
Tschüss, bis bald.